Ja, herzlich willkommen zu Rund um den Hesselberg. Und rund um den Hesselberg ist wieder unterwegs gewesen. Und wir haben jemanden in Schopfloch gefunden, die gehört ja auch zum Hesselberg. Und Schopfloch ist, wusste ich gar nicht, eine so interessante Gemeinde, so eine interessante Gegend. Und heute haben wir zu Gast den Ludger Fanz, auch Künstler wie ich. Und ich freue mich, dass du da bist, Ludger. Hallo, herzlich
willkommen. Danke für die Einladung.
Ludger, du bist ja auch Professor. Also wie kommt ein Professor nach Schopfloch? Oder wie wusste Schopfloch, dass die einen Professor haben in ihrer Gemeinde?
Ja, mein Bruder ist auch Professor. Also es gibt mehrere Professoren in Schopfloch. Da gibt es natürlich Unterschiede. Mein Bruder hat einen seriösen wissenschaftlichen Professor. Ich bin als Künstler Professor. Da fragt man sich immer so ein bisschen, also was muss man denn als Künstler machen, um Professor zu werden? Ja, man muss bekannt werden.
Okay, wie bist du bekannt geworden?
Ich habe eigentlich angefangen, Filme zu machen, eher in so einem aktivistischen Sinne, ganz viel mit indigenen Völkern, und habe dann doch eine erstaunliche Anzahl an internationalen Filmfestivals in Kuba, in Ecuador, in Italien, in China gewonnen. Und damit hatte ich sozusagen quasi eine internationale Reputation. Und wo die eine neue Hochschule für Gestaltung und das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe gründen wollten, haben sie mich gefragt, ob ich komme und das mitgründe.
Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du bei Indianern gelebt hast. Wie kann man sich das vorstellen? So wie die Indianer so mit Shorts rumlaufen? Oder
na, das haben die in der DDR gemacht. Okay. Ja, also ich war sehr viel auf Indianerreservationen oder Indigenen, sagt man ja heute, bei den Lakotas, die kennt man hier als Sioux bei den Apaches, bei Navajos, bei den Hopis. Das sind aber im Wesentlichen Reservationen mit einer Arbeitslosigkeit von 80%, einem Alkoholikerdurchsatz von 60%. Also es ist weniger romantisch, als man denkt. Mhm. Aber meinen ersten Film, den ich mit indigenen Völkern gedreht habe, der hieß Dances with Tailings, also die auf dem Uranmüll tanzen. Da kam damals der mit dem Wolf tanzt. Okay. Und es war ganz interessant. Ich habe der gesamte Uranverarbeitungsprozess in der USA ist alles auf Indianerreservationen. Okay. Also da wird das Uran gefördert, da wird das Uran bearbeitet, da bleiben die uranstrahlenden Müllhalden liegen und selbst die Atomtests waren alle auf indigenen Reservationen. Mhm. Also das ist Völkermord.
Mhm. Und wie hast du die 5 Jahre da überstanden, wenn du dort auch in diesem Bereich warst?
Das frage ich mich auch öfters.
Das frage ich dich, ja.
Also ich war in ganz vielen radioaktiv verseuchten Gebieten, in ganz vielen ölverseuchten Gebieten, in ganz vielen Kriegsgebieten. Und wo ich dann Papa geworden bin, habe ich richtig Muffe bekommen, dass meine Kinder da einen Schaden davon haben. Mhm. Weil für sich selbst kann man das ja verantworten. Aber die Idee, also ich habe einen sehr guten Freund bei Greenpeace, dem genau das passiert ist, der in ähnlichen Gebieten war und er dann genetisch eine Mutation weitergegeben hat. Mhm. Und dann, also ich habe 2 gesunde Töchter, ich war glücklich, aber wie man es gemacht hat, weiß man nicht.
Okay, aber gibt es irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, wenn man das macht, dass man, was weiß ich, das Essen 3-mal wäscht oder wenn es Apfel oder irgendwas ist? Oder?
Naja, die Geschichte ist eben, dass die durch diese radioaktiven Abfallhalden wäscht sich die Radioaktivität aus, geht in die Bäche, geht in die Flüsse, geht in den Boden, geht in die Tiere, geht in die Menschen. Also da hilft Waschen eigentlich nichts. Das ist überall. Das ist überall.
Du bist ja ein sehr spiritueller Mensch, so was ich von dir weiß und wo wir uns auch schon unterhalten haben. Haben die Indianer dich in der Spiritualität noch weiter gefördert oder wie kam es da so hin?
Ja, also ich muss sagen, ganz, ganz naiv war ich erstmal ein Karl-May-Kind. Mhm. Ja. Und mit schon sehr, sagen wir mal so, planetarisch Öko-Vorstellungen, also wir haben in ganz vielen, damals gab es was, das nannte man Internationalistas. Mhm. Ja. Mhm. In anderen Gegenden hat man uns Regenbogenkrieger genannt. Ja, also okay. Es waren Leute, die gesagt haben, meine Heimat ist der Planet. Mhm. Ja, und überall, wo Unrecht geschieht, geht uns das was an. Ja. Und indigene Spiritualität hat mich natürlich da nochmal tiefer verankert. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich von den Apaches mal so eine Adlerfeder bekommen. Man denkt ja immer, Indianer haben Federn. Ja, also man darf sich keine Feder einfach ins Haar stecken. Mhm. Also so eine Adlerfeder muss man sich über einen, eine Heldentat verdienen, dann bekommt man die überreicht. Und deswegen, wenn so ein Typ da kam mit so einer Federkrone, dann wusste man, der hat ungefähr 30 Feinde getötet. Also Vorsicht mit dem Menschen. Ja. Mhm. Und dann wurde mir aber gesagt, dass ich so eine Adlerfeder als Weiser gar nicht besitzen darf,
okay, ja,
wegen Naturschutzgesetzen. Dann wollte ich tatsächlich zu einer indigenen Religion konvertieren, weil die dürfen es aus religiösen Gründen. Das geht nicht. Mhm. Es gibt kein Gesetz, dass man als Weiser zu einer indigenen Religion konvertieren kann, aber jeder Indigene kann natürlich Katholik und Protestant werden. Das ist ein Einbahnstraßen. Okay. Ja.
Die wissen schon, warum.
Ne? Ja, ja.
Okay, du bist ja auch, Filmfestivalveranstalter geworden oder du hast ein Filmfestival ins Leben gerufen, das Beyond Festival. Da bitte ich dich einfach, weil das ja aus den Feuchtwangen stattfindet, dass du ein bisschen was drüber erzählst.
Ja, also ich habe mit der kurdischen Regisseurin Gülse Özkan vor 2011 dieses Festival gegründet, damals noch in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Und habe dann das tatsächlich an mein Jugendkino in Feuchtwangen versucht, es zu adaptieren, also ein internationales Festival nach Feuchtwangen zu bringen. Vor 3 Jahren haben wir die ersten Tests gemacht. Letztes Jahr war ich noch am Zweifeln, ob das gelingen kann, also ein internationales Festival tatsächlich in die Provinz in Anführungszeichen zu bringen. Und dieses Jahr war der Durchbruch. Also kamen Regisseurinnen aus Russland, aus Paris, überall um ihre Filme. Wir hatten Weltpremieren hier. Und es wird auch jetzt vom Publikum irgendwie auch tatsächlich angenommen. Ja. Wir haben auch jetzt versucht, da eine Sondersektion für den fränkischen Film zu machen. Weil ich gesagt habe, ich mache gerne ein regionales Festival, ich mache gerne ein internationales Festival, aber auf gar keinen Fall ein nationales Festival.
Okay. Du bist ja in ganz jungen Jahren schon zum Film gekommen. Ne? Du hast, glaube ich, mit 14, soweit ich mich erinnere, hast du ein Kino gegründet.
Ein Kinoprogramm gegründet.
Ja, okay.
Mit 17 habe ich, vor ziemlich genau 50 Jahren, habe ich meinen ersten Film gemacht.
Okay, ja, Wahnsinn. Ja, ja, toll. Mit was hast du gedreht? Mit was für einer Kamera?
Wir haben damals, ich hatte so eine alte Arri zusammengebastelt, im Regenwald. Wir haben meistens Video gemacht, weil wir uns das Filmmaterial nicht leisten konnten. Damals kamen diese ersten Video, Halbzoll-Umatik-Bänder, ja, und so. Es waren Riesenkisten.
Die schleppend.
Genau, das war wahnsinnig, was zu transportieren. Also beim ersten Film, den ich in Amazonas gemacht habe, da haben wir zu dritt 120 Kilo Technologie rumgeschleppt, also auch noch die Filmrollen dazu, ja, und dann die ersten Versuche mit Solarzellen,
okay,
unsere Batterien zu laden, weil da
das wollte ich gerade fragen, wie habt ihr das, ich meine, die haben irre Strom gebraucht auch, wie habt ihr die voll gekriegt?
Also gelegentlich gab es mal auf irgendwelchen Missionsstationen so Mauerdiesel, ja, ja. So, aber in den Dörfern haben wir tatsächlich so Solarzellen so gepackt, dass man sie wie so eine Blume ausfalten kann. War aber das große Problem, dass die Batterien damals noch ein Gedächtnis hatten. Also wenn so eine Bleibatterie nur noch halb geladen war, ging sie auch nur noch halb. Und wenn sie nur noch viertel geladen war, ging sie nur noch viertel. Mhm. Und manchmal hat man dann Tage gehabt, wo man wusste, ich kann noch vielleicht 4 Minuten filmen. Wir waren zum Beispiel mal in einem Widerstandsdorf in Guatemala, das immer wieder von den Militärs angegriffen worden sind. Also das sind Indigene, nach den Massakern in den Dschungel geflohen und die Militärs sind über den Dschungel geflogen. Und wenn sie raucht, gesehen haben, haben sie einfach eine Bombenrunde geworfen. Und dann wusste man, es ist ein wunderschöner Morgen und da ist ein wunderschönes Leben vor Ort. Und dann denke ich mal, filme ich das jetzt, aber wenn dann ein Angriff von dem Militär kommt, habe ich keinen Saft mehr. Wenn ich jetzt warte und es passiert den ganzen Tag gar nichts, habe ich den ganzen Tag nichts gefilmt. Also das war immer
heikel. Ja. Aber ich meine, du hast ja unheimlich viel erlebt, so auch. Du hast Kriegserfahrung, du hast Spiritualität bekommen. Und all diese Dinge, wie haben die dich in deinem Leben, in deinem bisherigen Leben so geformt? Was hat es dir gegeben? Was hast du für Erkenntnisse? Wie denkst du darüber? Interessiert mich auch so, vielleicht auch unserem Publikum, so von der künstlerischen Seite. Du bist ja ein Freigeist in dem Sinn und hast wirklich ganz viel aufgenommen. Wie geht man damit um?
Also psychologisch war es teilweise schon schwierig, weil man geht mit Leuten in Kriegssituationen oder ich habe mal mit Gülse einen Film gemacht über systematische Vergewaltigungen von kurdischen Frauen in türkischen Gefängnissen. Das ist harter Tobak, wenn man damit konfrontiert ist. Und dann geht man aber zurück irgendwann ins Studio und schneidet. Und die Leute, die man, mit denen man zusammen war, die wirklich wie Familie sind, sind noch vor Ort. Und dann kriegt man dann immer die Nachrichten, wer jetzt von denen wieder verhaftet oder ermordet worden ist. Mhm. Also das, ich habe zeitweise wirklich da sehr drunter gelitten. Ich habe mich dann, ich habe zum Beispiel dann mal eine Komödie geschrieben, nur mich um mich aus diesem Druck zu befreien, also Lachen als Befreiung. Und ich glaube auch, viele Sachen, die ich gelernt habe, ist Humor. Mhm. Also wenn man alles so ernst nimmt, erträgt man es nicht.
Okay.
Ja, also man muss sich über viele Dinge auch einfach lustig machen können. Mhm. Dann ist eine ganz, das klingt so banal, aber eigentlich wenn die größte Erkenntnis, die man haben kann, ist, dass Liebe eine ziemlich gute Nummer ist. Mhm. Was richtig schön ist. Und politisch habe ich, ich komme aus einer klassischen linken Arbeiterfamilie, habe ich eine Sache gelernt, ist, dass das Recht, anders zu sein, mindestens genauso wichtig ist, wie das Recht, gleich zu sein.
Okay, du bist ja anders, auch für die Schopflocher bestimmt und dein Bruder ja auch. Und wie nehmen die euch auf? Wie gehen die mit euch um?
Oh, total super.
Ja.
Also ich meine, wir sind richtige Schopflocher, wir gehören dazu. Okay. Haben aber den Vorteil, also vor allem ich habe den Vorteil dadurch, dass ich eben bei Indigenen war und ein Künstler bin und ganz viel in China unterrichtet habe und sonst wo. Ich muss mich nicht ganz gesellschaftskonform schopflörisch verhalten. diese Mischung dazu zu gehören, wirklich einer von uns zu sein, ja. und trotzdem bestimmte schopflöcher gesellschaftliche Spielregeln nicht einhalten zu müssen, das ist eine sehr schöne Position.
Cool. Der Hesselberg, der gehört ja auch zu Schopfloch und wir heißen ja, die Sendung, der Podcast heißt Rund um den Hesselberg. Was hast du so, wenn du dich so dran erinnerst, wenn du so mal rund um den Hesselberg gehst, was gibt es da für dich für schöne Sachen, wo du sagen würdest, Leute, geht da mal hin oder das ist was für euch?
Na, erstens oder, mal der Hesselberg.
Ja. Ist der, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist der für dich auch eine Art spirituelle Welt? Also für mich ist es immer so, wenn ich da oben hingehe, dann gehen alle Sorgen oder alles, was ich so an Stress habe, das geht runter, wenn ich so in die Weite gucken kann.
Ja. Also das Erste, in die Weite gucken, da gehen unsere Augen parallel, deswegen so Bergsichten oder Meersichten entspannen tatsächlich das kann man auch also nachweisen,
okay.
Entspannen. Der Hesselberg war tatsächlich fast ein bisschen was wie ein Pilgerort. Früher waren ja auch mal die großen Osterfeuer, ist man da hoch. Mhm. Und auch noch eine andere Nummer, die tatsächlich mit Hesselberg und Film in Verbindung ist. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Abitur in Dinkelsbühl gemacht habe, hat Werner Herzog den Kaspar Hauser in Dinkelsbühl gedreht und am Hesselberg.
Aha.
Und da habe ich den Werner Herzog kennengelernt und zu meinem 18. Geburtstag bin ich erstmal von Schopfloch zu Werner Herzog nach München gezogen.
Mhm.
Ja, und da war ich dann so in dieser Filmszene, da waren dann eben auch die Schlöndorffs und die Kinskis und diese ganzen Leute. Und da war mir dann doch diese Münchner Schickeria, fand ich etwas unangenehm.
Ja, glaube ich, ja.
Und deswegen bin ich von da aus dann nach Kreuzberg gegangen. Das war mehr so der Wilde Westen, der mich interessiert hat.
Okay. Gut, jetzt nochmal zu Beyond. Wann ist das nächstes Jahr, das Festival? Weißt du schon die Daten?
Exakte Daten haben wir noch nicht, aber Mitte November. Wir hatten es jetzt am Wechsel Oktober-November.
Mhm.
Und da haben mir ganz viele Leute gesagt, das war unklug, weil da die Herbstferien sind.
Okay.
Und ganz viele Leute, die kommen wollten, waren da mit ihren Kindern oder ihren Geliebten irgendwo unterwegs.
Mhm.
Deswegen schieben wir es jetzt ein kleines bisschen noch weiter in Mitte November.
Okay. Also gut, Ludger, dann wünsche ich dir für das Beyond viel Erfolg, für dich viel Spaß und Freude, und ich hoffe, dass wir dich am Hesselberg vielleicht auch mal sehen mit irgendwas, was du Tolles machst.
Gerne. Ich mache tatsächlich mit meinem Bruder und meinen Töchtern ganz häufig Exkursionen zu Pflanzen und hauptsächlich Schmetterlingen am Hesselberg, weil da doch eine Artenvielfalt herrscht, die, also ganz viele von unseren Trockenrasen in der Gegend sind ja alle so überdüngt, dass ganz viele Pflanzen verschwunden sind. Am Hesselberg findet man teilweise noch Gegenden, wo es genauso ausschaut, wie es eigentlich hier ausschauen sollte.
Okay, dann sage ich jetzt danke. Danke, dass du bei uns im Studio warst und freue mich darüber, dass du einfach den Gästen, unseren Gästen hier vom Podcast, einen guten Tipp gegeben hast, wo sie Pflanzen finden am Hesselberg, Schmetterlinge und vieles mehr. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung.